Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Professor Marc Chagos zum Thema Glaukom. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ein weiteres Mal ein Gast aus dem Bereich der Augenheilkunde bei uns hier im Klinisch Relevant Podcast ist. Und zwar ist das der Professor Chagos aus Hamburg. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen ein weiteres Mal bei uns.
Ja, vielen Dank, Herr Gorun, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich nochmal oder wieder dabei sein kann.
Genau, also Sie waren schon mal bei uns zu Gast und da haben wir gesprochen über ein durchaus auch neurologisches Thema. Da ging es um den akuten einseitigen Visusverlust. Also hier nochmal die Empfehlung, wer es noch nicht gehört hat, bitte unbedingt reinhören. Das ist ja was sehr Relevantes. Wir wollen heute mal anfangen, über Glaukomerkrankungen zu sprechen. Und ich habe es gerade schon im Vorgespräch kurz gesagt, da verlasse ich sozusagen den sicheren Hafen der Neurologie. Für mich, das ist ein Krankheitsbild, das ich nicht gut kenne. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Kolleginnen und Kollegen auch so geht, die jetzt heute zuhören. Wir haben ja ein breit aufgestelltes Publikum aus vielen verschiedenen Fachrichtungen und Professionen. Deswegen müssen wir einmal ganz vorne anfangen, Professor Chagos. Können Sie noch mal so ein bisschen erzählen, was ist das überhaupt ein Glaukom? Wie definiert man das Krankheitsbild und gibt es vielleicht verschiedene Formen eines Glaukoms?
Ja, das ist immer eine beliebte Prüfungsfrage bei den Studenten. Definieren Sie ein Glaukom? Und da fallen dann viele drauf rein und sagen, das sind Gesichtsfeldausfälle mit erhöhtem Augeninnendruck. Und dann ist man nämlich schon ziemlich weit daneben, beziehungsweise deckt nicht das gesamte Spektrum des Glaukoms ab. Weil initial müsste die Definition eigentlich heißen, wir haben eine progressive Optikusneuropathie, also der Sehnerv wird langsam geschädigt und das eben immer mehr, was dann mit Gesichtsfeldausfällen einhergeht. Und das Ganze ist häufig vergesellschaftet mit einem hohen Augeninnendruck. Aber gerade die Ausnahmen, die sogenannten Normaldruckglaukome, würden sonst nicht mit in diese Definition fallen. Und das sollte man schon noch mit reinnehmen. Und deshalb ist im Grunde die Trias Optikusneuropathie plus Gesichtsfeldausfall plus häufig hohen Augendruck, die man für die Definition nehmen sollte.
Ist das denn eine häufige Erkrankung? Ist das was Seltenes? Wie sind so die Zahlen dazu?
Ja, da habe ich extra nochmal nachgeguckt. Das ist gar nicht so wenig. Und wenn man schaut, was das Ranking der Erblindungsursachen angeht, steht das Glaukom an zweiter Stelle in Deutschland. Das häufigste ist die altersbedingte Makuladegeneration. Und aber auch weltweit steht das Glaukom an zweiter Stelle. Sprich, weltweit ist die Katarakt immer noch die häufigste Erblindungsursache, eigentlich das, was man am besten behandeln kann und was in Deutschland jetzt nicht mehr im Vordergrund steht. Und wenn man das in Zahlen versucht auszudrücken, dann kommen wir so auf ungefähr 800 bis 950.000 Glaukompatienten in Deutschland, was ungefähr so 1% der Bevölkerung entspricht. Und das Ganze ist auch alterskorreliert, das heißt, die Häufigkeit steigt mit dem Alter auch deutlich an und die Prävalenz liegt so bis in die 70er Lebensjahre bei ungefähr 1,3% und das steigt dann aber dramatisch an. Das heißt, bei Patienten, die über 90 Jahre alt sind, haben wir schon eine Inzidenz von 10%. Also da nimmt es dann deutlich zu. Also jeder Zehnte über 90 hat so eine glaukomatöse Veränderung. Und wir wissen eben auch, dass sehr, sehr viele Patienten leider viel zu lange unentdeckt bleiben, was eben ein großes Thema dann auch ist, wo wir sicherlich nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, eben das Screening auf Glaukom. Und wenn Sie weltweit gucken, ist auch da wir diese Alterskorrelation haben, das Ganze zunehmend und wird auch in Deutschland noch in den nächsten Jahrzehnten deutlich zunehmen aufgrund unserer Bevölkerungsentwicklung.
Okay, also das ist nochmal ein Grund, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also es ist eine häufige Erkrankung. Was, Sie haben es gerade schon gesagt, also Gesichtsfelddefekte sind häufig ein Symptom. Angenommen, ich wäre jetzt ein Hausarzt, eine Hausärztin oder eine Kollegin, ein Kollege aus einem anderen Fachgebiet, und welche Symptomkonstellation sollte mich denn unbedingt daran denken lassen, dass es sich um den Glaukom handeln könnte? Und wie sind vielleicht die Gesichtsfelddefekte konfiguriert? Also haben die ein spezielles Muster oder wie ist das
damit? Ja, das ist ganz schwierig, weil eben die Erkrankung lange unentdeckt bleibt. Man lernt ja so im Studium häufig, dass diese Gesichtsfeldausfälle beim Glaukom werden immer so schön eingezeichnet als schwarze Stellen, die dann nicht mehr gesehen werden. Und das entspricht ja nicht der Wahrheit. Das, als Neurologe wissen Sie das ja auch. Das Gehirn ist sehr plastisch und kann sich da sehr gut anpassen. Und gibt da eine schöne Bilderserie auch, die man im Internet finden kann, wo das dann mal gezeigt wird anhand des klassischen Beispiels, um dem Patienten Angst zu machen. Also der Autofahrer, der durch eine enge Straße fährt und von links rollt der Ball rein und das Kind springt dahinter auf die Straße. Und wenn man dieses Bild nimmt und das dann mit diesen schwarzen Defekten auffüllt, dann sieht das natürlich immer dramatisch aus. Aber das, die Realität sieht anders aus. Das sind nicht diese schwarzen Punkte, die dann der Patient sieht, sondern das Gehirn füllt die Defekte auf. Und zwar gerade mit den Farben und Flächen, die in den angrenzenden Bereichen noch erkannt werden. Das heißt, wenn irgendwie der Asphalt nach links eigentlich einen Defekt hätte, dann wird das einfach mit dieser Asphaltfarbe aufgefüllt, und nur da, wo Kontrastsprünge im Bild sind, werden diese Kontrastanteile dann auch in den Rest des Bildes reingelegt. Und so entsteht für den Patienten immer noch ein sehr valider Eindruck eines Gesamtbildes, den er dass er erkennen kann, was aber eben nicht mehr der Wahrheit und dem vollen Informationsspektrum dieses Bildes entspricht. Und das ist eben das Tückische. Der Patient merkt es erst sehr, sehr spät. Und das muss man eben auch wissen, die Gesichtsfeldausfälle treten bei einer glaukomatösen Schädigung des Sehnervens erst im Spätstadium der Erkrankung auf. Das heißt, die Schädigung der Sehnerven tritt schon weitaus früher ein, und erst wenn ungefähr 80-90% des Sehnervens schon geschädigt sind, dann treten die Gesichtsfeldausfälle auf. Und das ist eben das Problematische und weshalb wir eben sehr viele Patienten erst in sehr fortgeschrittenen Stadien dann auch zur Therapie sehen.
Gibt es denn noch andere Symptome? Also ich habe immer noch abgespeichert, dass letztlich auch so ein Druckgefühl, Kopfschmerzen, was sein können, die sind natürlich sehr unspezifisch, aber sind das auch Hinweise oder können das Hinweise dafür sein, dass es eine glaukomatöse Erkrankung ist?
Kann sein. Wobei man da auch klar differenzieren muss, dass eine moderate Druckerhöhung, also wir reden jetzt, wenn wir einfach mal auch auf die Zahlen nochmal da eingehen möchten, normaler Augeninnendruck ist so ungefähr bei 15 mm Hg, wenn wir das messen. Obergrenze bis zur okulären Hypertension setzt man so bei ungefähr 21 bis 24 an. Und wenn man jetzt einen Druck von 30 hat, ist das noch lange nicht ein Problem, das weh tut. Und kann aber schon eine deutliche Schädigung eben über die Jahre dann bewirken, wenn es nicht erkannt wird. Wenn jetzt ein Patient zum Beispiel einen akuten Winkelblock hat, das ist so quasi die aggressivste akute Form, die es gibt, also einen sehr hohen Augeninnendruckanstieg dadurch, dass der Abfluss des Kammerwassers komplett blockiert wird, können durchaus Druckwerte bis über 60 mm Hg auftreten. Das spürt der Patient. Das tut dem Patienten richtig weh. Das kann auch wirklich vegetative Nebenwirkungen machen, bis hin zu Erbrechen, Übelkeit, stärkste Kopfschmerzen. Aber das ist nur ein kleiner Prozentsatz der Patienten, die wir mit einem Glaukom sehen.
Okay. Sie haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen pathophysiologisch angefangen, das Ganze zu erklären, das Krankheitsbild. Können Sie da noch mal ein bisschen weiter reingehen? Also warum kommt es zu diesem Krankheitsbild? Was sind vielleicht Risikofaktoren, die das begünstigen, dass so eine Erkrankung auftritt?
Ja, also wenn wir jetzt mal das Normaldruckglaukom außen vor lassen und die klassischen Glaukomformen uns anschauen, dann muss man eben immer berücksichtigen, im Auge besteht ein gewisses Gleichgewicht. Ich ja, vergleicht es immer so ein bisschen mit, wie mit dem Waschbecken. Also sie haben immer oben eine gewisse Menge an Wasser, die sezerniert wird, also Kammerwasser, was reinkommt, und unten muss der Abfluss eben auch stimmen, dass immer ausreichend rauskommt. Und in dem Moment, wo uns das Waschbecken anfängt überzulaufen, kriegen wir das Problem, dass wir dann eben eine Schädigung des Sehnervens bekommen, weil der Sehnerv die Stelle am Auge ist, die am volatilsten für solche Veränderungen ist, weil hier der Durchtritt der Sehnerven durch die Sklera ist. Und das Ganze führt dann eben zu einem Absterben der Sehnervenfasern, der Ganglienzellen, und das Ganze führt dann im Verlauf eben zu einem Gesichtsfeldausfall, sodass eigentlich der Hauptaugenmerk bei den meisten Glaukomformen darauf besteht, dass wir eine Störung haben zwischen der Kammerwasserproduktion und dem Kammerwasserabfluss. Und das kann eben verschiedenste Ursachen haben und führt dann eben zur Schädigung des Sehnervens, was wiederum zu einem Gesichtsfeldausfall dann führt. Also das ist erstmal ganz grob das zusammengefasst. Und bei den Arten der Glaukome, da unterscheidet man eine ganze Reihe an verschiedenen Arten. Ich glaube, das würde jetzt fast ein bisschen zu weit führen, Offenwinkel- und Engwinkelglaukome und dann verschiedene Arten von Glaukomen, bei der es zur Verstopfung der Abflusskanälchen kommt. Also das ist, da können wir alleine noch mal eine halbe Stunde drüber reden.
Das machen wir gerne. okay. Und das Glaukom, das sozusagen mit einem normalen Augeninnendruck einhergeht, zu besprechen, macht jetzt wahrscheinlich hier an dieser Stelle auch noch nicht so viel Sinn, weil das einfach so selten ist, richtig?
Ja, das ist eher die Minderzahl. Sie hat ja noch gefragt nach den Risikofaktoren. Ich denke, das ist noch ein wichtiger Punkt, dass wir da nochmal drauf eingehen. Also ein wichtiger Risikofaktor ist eben grundsätzlich der erhöhte Augeninnendruck. Das ist der wichtigste und eben auch der bekannteste Risikofaktor. Und dann hatten wir auch schon den zweiten Risikofaktor, das Alter. Es ist eben eine ganz klare Alterskorrelation da. Also gerade so ab dem 40. bis 60. Lebensjahr steigt das an. Da kommen wir dann nachher auch auf die Empfehlung der Fachgesellschaften bezüglich Screening noch drauf zu sprechen. Dann haben wir natürlich auch eine genetische Komponente, also eine familiäre Häufung, die wir auch bei der Anamnese immer abfragen bei den Patienten. Auch die ethnische Herkunft ist ein Risikofaktor. Also bei dunkelhäutigen Personen ist es deutlich häufiger mit den Offenwinkelglaukomen, und zum Beispiel asiatische Patienten haben häufiger Engwinkelglaukome. Das sind einfach Fakten. Dann haben wir auch noch ein erhöhtes Risiko bei sehr stark kurzsichtigen oder weitsichtigen Patienten. Aber auch klassische internistische Erkrankungen wie der Diabetes oder Kreislauferkrankungen durch Blutungsstörungen können als Risikofaktor hier determiniert werden. Und dann auch, was für alle anderen Fachrichtungen interessant ist, man muss immer aufpassen bei der Cortisongabe. Weil wenn Sie eine langfristige Cortisoneinnahme systemisch verordnen, dann ist das mittlerweile schon fast als Kunstfehler zu werten, wenn man den Patienten nicht mal zum Augenarzt schickt und mal den Augendruck kontrollieren lässt, weil es eben doch einen nicht unerheblichen Anteil, der ist nicht sehr hoch, aber liegt bei ungefähr 1-3% in der Bevölkerung, die auf eine langfristige Steroidgabe mit einem durchaus erhöhten Augeninnendruck reagieren, der auch zu einer Schädigung dann führen kann. Also da muss man eben aufpassen, auch bei medikamentösen Therapien. Also das sind so im Grunde die großen Blöcke der Risikofaktoren.
Wieder was gelernt. Also mit dem Cortison, das ist natürlich was ja auch in anderen Fächern häufig vorkommt, aber also wichtiger Tipp auch da, dass man auf den Augeninnendruck achtet, gegebenenfalls auch eine augenärztliche Mituntersuchung initiiert. Was macht denn der Augenarzt, wenn die Patientin, der Patient zu den Kollegen in die Praxis kommt, in die Klinik kommt, mit dem Verdacht auf einen Glaukom? Was muss man machen an Diagnostik, um das zu validieren, um das festzuklopfen, diese Diagnose?
Mhm. Das ist ein relativ gut standardisierter Ablauf. Im Endeffekt ist die Anamnese natürlich mit den Risikofaktoren wichtig. Dann wird man in jedem Fall nochmal die Sehschärfe erheben, dann den Augeninnendruck messen. Im weiteren Verlauf würde man dann eine Gesichtsfelduntersuchung durchführen und dann eine Ophthalmoskopie der Papille, um zu schauen, ob da entsprechende Veränderungen sind. Das wäre quasi so das Basisprogramm. Und wenn man dann noch quasi weiterführende Diagnostik machen möchte, dann bietet sich es an, eine optische Kohärenztomographie, ein OCT des Sehnervenkopfes durchzuführen, wo man sehr sensibel und früh auch schon entsprechende Nervenfaserdefekte erkennen kann, auch schon bevor Gesichtsfeldausfälle da sind. Das ist da das Spannende dran. Und zum Beispiel auch Hornhautdickenmessungen, weil wir wissen auch, dass da ein dünner Hornhaut ein Risikofaktor ist. Das wären jetzt Zusatzuntersuchungen, die im Einzelfall dann durchgeführt werden.
Können Sie das mal erklären, wie man das macht mit dem Augendruck messen? Also wie das so ungefähr Gerne. Stattfindet?
Ja. Also wenn Sie das ganz simpel machen, dann nehmen Sie einfach zwei Finger. Und Sie können dann im Endeffekt an sich selber und am Patienten rein digital grob den Augendruck messen. Also einen Finger hält den Bulbus fest mit der einen Hand und an demselben Auge geht man mit dem anderen Finger und indentiert vorsichtig den Bulbus. Dann hat man ungefähr eine Vorstellung davon, wie der intraokulare Druck ist. Und das kann man dann genauso am Patienten dann vergleichend durchführen. Und dann hat man eine ganz grobe einen Richtwert. Wenn man technisch da alle Methoden zur Verfügung hat, was auch relativ simpel geht, ist die sogenannte Rebound-Tonometrie. Das hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt bei vielen Augendruckmessungen. Das ist nur so ein kleines Stäbchen, was man vorne ganz schnell auf die Hornhaut aufschlagen lässt. So schnell, dass das auch ohne Anästhesie möglich ist. Also schießt quasi nur so ein ganz kleiner Stift raus und über den Widerstand, den dieser Stift erfährt, kann man berechnen, wie der Augeninnendruck ist. Das ist eine sehr simple Methode, die man auch bei Kindern zum Beispiel gut durchführen kann, weil sie eben ohne Anästhesie möglich ist. Wenn Sie den Goldstandard nehmen wollen, das ist die Applanationstonometrie nach Goldmann. Das ist das, was vielleicht der ein oder andere kennt vom Augenarzt mit dem blauen Licht, wenn das blaue Licht kommt. Das ist eine Kontaktmethode, das ist die genaueste Methode. Und dort wird dann mit so einem kleinen Tonometerköpfchen, ist das so eine Kunststoffkappe, wo man vorne reingucken kann mit zwei Halbprismen, kann man dann einen gewissen Druck auch ausüben auf die Hornhautoberfläche, applaniert dabei so knapp 3 Quadratmillimeter Hornhaut und kann dann an einer Rädelschraube, die diesen Widerstand kontrolliert, ablesen, wie der Augeninnendruck ist. Das ist im Grunde die genaueste Methode. Es gibt noch ein halbes Dutzend andere, aber das sind, sagen wir mal so, die drei simplen oder gängigen Methoden. Digital, wenn man irgendwie mal, keine Ahnung, in der Notaufnahme einen Patienten hat und ist sich nicht sicher und der sagt, er hat ein Glaukom, kann man da mal tasten. Dann diese Rebound-Tonometrie mit diesem kleinen Stäbchen, was, wie gesagt, eine simple und einfach zu handelnde und auch nicht durch einen Augenarzt durchführbare Methode ist und auch als Selbsttonometrie möglich ist. Da gibt es mittlerweile Geräte, das man dann selber messen kann. Und dann eben die bekannte und am besten evaluierte und standardisierte Therapie mit der Goldmann-Tonometrie.
Und für die Goldmann-Tonografie, wie heißt es nochmal? Tonografie?
Tonografie. Tonometrie.
Goldmann-Tonografie.
Tonometrie. Jetzt habe ich es falsch gesagt.
Tonometrie, jetzt habe ich sie durcheinander gebracht.
Ja.
Da ist es erforderlich, auch die Kornea zu anästhesieren, oder?
Genau.
Ja.
Da müssen Sie vorher
betäuben
und Augentröpfchen und dann muss auch ein bisschen Fluoreszin mit dabei sein, weil man es ein bisschen anfärben muss.
Mhm. Und Sie hatten gesagt, dass man den Augenhintergrund spiegelt, sich den Sehnerv anschaut, die Papille anschaut. Was wäre da so ein typischer Befund bei einem Glaukom?
Ja. Also was da wichtig ist, worauf man da achtet, ist, wie die Aushöhlung des Sehnervens aussieht. Wenn so ein Sehnerv langsam abstirbt, dann verliert er auch an Substanz. Ne? Wenn Nervenfasern absterben, dann reduziert sich auch das Volumen und das sieht man da dann auch. Und das führt dann zu so einem schüsselförmigen Einsinken des zentralen Sehnervens, was wir als neudeutsch Cup-Disc Ratio dann auch bezeichnen, also wie die Aushöhlung im Vergleich zur Gesamtfläche der Papille aussieht. Das kann man sich anschauen. Dann schaut man sich an, ob das Nervenfaserpolster an verschiedenen Stellen dünner oder dicker ist. Was auch ein Risiko oder ein Hinweis für ein Glaukom ist, ist, wenn man kleine Fleckblutungen am Sehnervenkopf sieht. Also das sind im Grunde so die Punkte, auf die man da achtet.
Und Sie hatten die Untersuchung OCT angesprochen, die optische Kohärenztomographie, wenn ich es richtig erinnere.
Genau, genau.
Und da haben Sie gesagt, das ist eine Methode, um halt auch schon in frühen Stadien Veränderungen am Sehnerven festzustellen, richtig?
Ja, genau. Das ist eben das Spannende daran. Das gibt es ja erst so seit knapp 25 Jahren. Und so hochauflösend, wie wir es jetzt haben, vielleicht seit 10, 15 Jahren. Und damit haben wir eben die Möglichkeit, die einzelnen Schichten der Netzhaut und auch des Sehnervens oberflächlich genau zu bestimmen. Und das hat eben den riesigen Vorteil, dass man das dann auch segmentieren kann. Und bei dieser Segmentierung kann man dann genau die Ganglienzellschicht beurteilen. Das macht man in der Regel so ringförmig um die Papille, mehrere Millimeter vom Sehnervenkopf entfernt. Und da gibt es dann auch entsprechende entsprechende Vergleichspopulationen, alterskorrelierte Vergleichspopulationen, die dann quasi in den Geräten hinterlegt sind. Und dann wird das mit einem einfachen Ampelsystem in Grün, Gelb und Rot angezeigt, ob bestimmte Bereiche um den Sehnervenkopf ausgedünnt sind und das eben außerhalb der alterskorrelierten Norm. Und dann kann man da eben da eine Aussage zu treffen, ob das jetzt eine normale Nervenfaserpolster ist oder nicht, und kann dann vor allen Dingen, und das ist das Spannende, das dann eben auch über die Zeit, und das ist ja bei den chronischen Erkrankungen immer ganz wichtig, kann man das dann beurteilen, ob das dann stabil bleibt oder abnimmt.
Was können wir denn tun für unsere Patientinnen und Patienten, wenn ein Glaukom vorliegt? Welche medikamentösen und vielleicht auch operativen Therapieverfahren gibt es?
Ja, also medikamentös gibt es eine ganze Latte. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen, aber es gibt eben eine ganze Reihe an Augentropfen, ob das jetzt Beta-Blocker, Carboanhydrasehemmer, Prostaglandin-Analoga oder ähnliches sind, die eben den Augendruck lokal senken. Das ist im Grunde die konservative Methode. Das ist allerdings, und das kennen ja, glaube ich, alle, die im ärztlichen Bereich oder mit Patienten unterwegs sind, immer abhängig von der Compliance des Patienten, und Augentropfen geben, das weiß jeder, der das macht, ist jetzt nicht unbedingt immer das Schönste, und man muss sich genauso wie bei den Tabletten da eben genau dran halten, dass man auch die Zeiten einhält, und deswegen weiß man aus verschiedensten Studien, dass die Compliance eben ein Riesenthema ist, gerade bei der Augentropfentherapie. Viele Patienten fangen damit an, machen das, bis das Fläschchen leer ist, und kommen dann nicht mehr, weil das Problem ist der fehlende Leidensdruck. Ne? Das ist eben das Problem beim Glaukom am Anfang. Die meisten haben eben keine Schmerzen, und wenn man keine Schmerzen hat, ist der Leidensdruck gering, und dann sinkt auch die Compliance. Also das ist im Grunde der erste Schritt, aber in der Regel, also die medikamentöse Therapie. Dann gibt es noch bestimmte Laserverfahren, bei denen man versucht, den Abfluss zu verbessern im Kammerwinkel. Das ist dann, sagen wir mal, mäßige oder geringgradig chirurgische Therapie. Und dann gibt es im Grunde die chirurgischen Optionen, bei denen man versucht, einen zusätzlichen Abflussweg zum Beispiel zu schaffen oder die Abflusskanälchen aufzuweiten oder die Produktion vom Kammerwasser zu verringern. Da ist ein relativ breites Potpourri an Möglichkeiten.
Lassen Sie uns vielleicht nochmal über das Screening sprechen. Sie haben ja schon gesagt, dass die Erkrankung ziemlich häufig ist und mit dem steigenden Lebensalter unserer Patientinnen und Patienten auch ansteigt in der Inzidenz. Und Sie haben gesagt, dass die Patienten leider häufig zu spät kommen oder sehr spät kommen, wenn schon eine deutliche Schädigung am Sehnerven vorliegt und wahrscheinlich dann auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Inwiefern gibt es Screening-Programme? Inwiefern macht es Sinn, auch Patienten regelmäßig dann einfach diesbezüglich zum Augenarzt zu schicken? Und welche Methoden kommen dann zum Tragen?
Ja, das ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Die Glaukom-Vorsorgeuntersuchung ist ja nicht Bestandteil der kassenärztlichen Versorgung. was immer wieder zu großen Irritationen führt auf beiden Seiten. Es wird immer wieder gesagt, dass eben keine Evidenz besteht, dass man durch das Screening hier einen ausreichenden Effekt erzielt und ausreichend Patienten rechtzeitig in den Behandlungsbereich überführt. Das sehen die Augenärzte generell anders. Deshalb ist aktuell eigentlich das Screening eine reine Igelleistung. Das, was auch immer wieder dann von den Kassen moniert wird. Von augenärztlicher Seite wird ganz klar empfohlen, ein Screening ab dem 40. Lebensjahr, weil das eben auch der Bereich ist, wo das mit der Glaukominzidenz anfängt anzusteigen. Da in der Regel dann alle 2 Jahre sollte mal eine Kontrolle erfolgen, weil wir eben sonst keine Frühsymptome haben. Man kann es eben nur durch die bereits erwähnten Untersuchungen feststellen. Und bei Risikopatienten sollte man sogar alle Jahr drauf schauen. Ab dem 60. Lebensjahr wird dann auch im Grunde die Untersuchung einmal im Jahr empfohlen. Das sind im Grunde die Maßnahmen in der Vorsorge. Und bei der Vorsorgeuntersuchung ist in der Regel inkludiert die Augeninnendruckmessung und die Beurteilung der Papille und das Gesichtsfeld. Das OCT ist meistens da noch nicht mit bei und wird von vielen Kollegen dann nochmal extra geigelt.
Ja. Sie hatten vorhin das Cortison angesprochen, das ja ein Risikofaktor darstellt für die, oder als Dauermedikation ein Risikofaktor darstellt für die Entwicklung eines Glaukoms. Gibt es andere Medikamente, die man vielleicht auch nochmal auf der Rechnung haben muss? Das ist vielleicht meine letzte Frage für heute. Für die Kolleginnen und Kollegen da draußen, die jetzt Medikamente verschreiben und dieses Krankheitsbild vielleicht nicht so gut kennen?
Also in Bezug auf Glaukom gibt es ja sehr viele Medikamente, wenn Sie in die Fachinfos reingucken, wo Glaukom als Kontraindikation drinsteht. Da kommen sehr viele Patienten bei uns, die dann verunsichert sind und dann Medikamente kriegen, dann sagen, ich habe ein Glaukom und da steht drin, das darf ich nicht nehmen, das ist eine Kontraindikation. Da wird dann meistens eben nicht differenziert, ob es sich um Medikamente, um ein Engwinkel oder um ein Offenwinkelglaukom handelt. Und man weiß, und das muss man eigentlich differenzieren. Und die meisten Patienten haben Offenwinkelglaukom und da sind die meisten Medikamente unkritisch, eben bis auf Cortison. Was kritisch bei den Engwinkelglaukomen ist, sind die ganzen, die Pupille in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, wo eben auch Psychopharmaka dazu gehören und Antidepressiva. Und da muss man eben ausschließen, dass der Patient ein Engwinkelglaukom hat. Aber ein Offenwinkelglaukom ist in dem Zusammenhang auch unkritisch. Also das ist leider in diesen Fachinfos immer ein bisschen unscharf beschrieben. Ansonsten gibt es, wenn ich jetzt so grob darüber nachdenke, jetzt keine größeren Substanzgruppen, die jetzt bezüglich des Glaukoms sonst kritisch sind. Das andere sind meistens sonst Medikamente, die dann auch retinale Probleme machen können.
Ich würde sagen, das reicht für heute, Professor Chagos. Wir haben hier schon wichtige Aspekte erstmal beleuchtet, das Thema angerissen. Und vielleicht kann ich es ja wirklich diesbezüglich nochmal beim Wort nehmen und Sie ansprechen, ein weiteres Mal über dieses Thema zu sprechen, etwas mehr in die Tiefe zu gehen. Auf jeden Fall hat es mir heute sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und diese wichtigen Informationen zu teilen mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, Sie sind ein weiteres Mal dabei beim nächsten Mal.
Mit Sicherheit. Mich freut es auch immer, wenn ich hier ein bisschen die Awareness, also die Aufmerksamkeit gerade für solche Erkrankungen, die jetzt im großen Stil sicherlich nicht die Mehrheit der Zuhörer hier ansprechen, interessiert. Aber das sind eben so kleine, wichtige Erkrankungen, die für den Patienten enorm einschränkend sein können. Und das kommt auch immer wieder in Studien durch, dass das Auge und das Sehen eben der wichtigste Sinnesfaktor oder das wichtigste Sinnesorgan für die Patienten ist. Und wenn wir hier die Einschränkung haben, die irreversibel geschädigt ist, gerade beim Glaukom und dann häufig eben auch beidseits, dann ist das enorm einschränkend. Und wenn man das in irgendeiner Art und Weise beeinflussen oder verhindern kann, dass das passiert, dann sollten wir das auf jeden Fall über die gesamte Bandbreite der Ärzte versuchen anzunehmen.
Absolut, das sind gute Schlussworte. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.